Also dann wünsche ich hier erstmal ein schönes, herzliches Hallo hier an alle Podcast-Menschen, an den Radiogeräten. Ich weiß ja nicht, heute hört man ja Podcast nicht mehr über Radio, aber trotzdem ein herzliches Willkommen zu unserer 9. Folge Engagement und Ehr, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Und heute gibt es eine Neuerung insofern, weil ich bin heute von Anfang an nicht alleine. Ich habe mir heute zwei Persönchen mitgebracht, die jetzt einfach mal ganz beherzt Hallo rufen dürfen.
Hallo.
Hallo.
So, und die eine kennen wir schon, die war nämlich letztes Jahr schon mal dabei. Uli ist da, unsere Vereinsvorsitzende. Und Uli hat noch jemanden mitgebracht, und zwar Yvonne. Yvonne ist
Hallo.
Nämlich auch ganz wichtig für unseren Verein. Yvonne, du bist nämlich Schatzmeisterin.
Richtig.
Und ich habe mir als erste Frage aufgeschrieben, was ist denn eine Schatzmeisterin? Welchen Schatz musst du meistern? Das musst du vielleicht nochmal erklären, was das denn, was sich hinter diesem Wortungetüm denn wohl verbirgt.
Genau, also ich meistere den finanziellen Schatz des Vereins. Und an sich muss man sich eine Schatzmeisterin ein wenig vorstellen wie eine Buchhalterin, also oder beziehungsweise ein Buchhalter. Denn letzten Endes ist es mein Job, den Überblick über unsere Finanzen zu behalten, unsere Finanzen entsprechend zu buchhalten, also das heißt zu dokumentieren, darauf zu achten, dass die Mittel, die wir zum Beispiel beantragen, Fördermittel, richtig an uns zufließen und dass wir die auch in richtiger Art und Weise ausgeben und abrechnen. Und alles, was so dazugehört. Und letzten Endes, nach einem Jahr kommt dann manchmal der Dennis auf mich zu als Kassenprüfer.
Quatsch.
Aktuell, ja.
Sowas macht er? Ist ja unglaublich.
Genau. Und dann wird nicht die Schatzmeisterin, aber auf jeden Fall die Finanzen geprüft. Und ja, das umreißt, glaube ich, dann ganz gut die Aufgaben einer Schatzmeisterin.
Das, ich frage mich, klingt das vergnügungssteuerpflichtig? Macht
Na.
Das Spaß?
Also,
natürlich macht das Spaß.
Also unter uns, ich wollte nie Buchhalterin werden.
Warum denn nicht? Das ist doch der Traum aller Mädchen.
Naja, also so ganz so gut habe ich es mit Zahlen nicht. Ich würde sagen, für die Aufgabe der Schatzmeisterin kriege ich das ganz gut hin. Aber es ist natürlich auch viel mit Schreibtischarbeit verbunden. Es ist viel mit Rechnerei, mit Zahlen prüfen, hat das natürlich auch zu tun. Und letzten Endes gibt es da eine kleine Verantwortung für die Richtigkeit des Ganzen. Denn alle 3 Jahre kommt auch noch das Finanzamt ins Spiel, welches dann auch natürlich eine korrekte Abrechnung haben möchte. Und nein, ich werde vom Finanzamt dann nicht mit Ausschüttungen aus der Vergnügungssteuer entlohnt.
Dann wollen wir das jetzt mal als Appell hier ans Finanzamt Oranienburg richten, dass wir das vielleicht demnächst mal nachholen, weil da werden ja sicherlich ein paar Stündchen auch versteuert werden, nehme ich mal an.
Na, ein paar Stündchen gehen da hier und da ins Land. Ja. Aber wie gesagt, das Finanzamt könnte da tatsächlich so einen kleinen Schubs vielleicht gebrauchen.
Genau. Wunderbar. Na, wir gucken mal, was passiert. Ich kann nur sagen, das ist mein Eindruck, dass die Vereine, die hier so ehrenamtlich auch um uns rum aktiv sind, dass die eigentlich immer ein Problem haben, genau den Posten zu besetzen. Weil man braucht ja für den Vorstand neben der ersten Vorsitzenden und dem zweiten Vorsitzenden, wobei das ist, glaube ich, gar kein Muss, braucht man auf jeden Fall noch den Schatzmeister, die Schatzmeisterin oder Kassenwart heißt es ja manchmal auch. Und dass das tatsächlich immer irgendwie schwierig ist, da jemanden zu finden. Deswegen sind wir ganz froh, dass du da bist, Yvonne, und dass du das machst. Und das funktioniert ja auch ganz gut, würde ich sagen. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Und der Kassenprüfer, der guckt mir ja gerade über die Schulter, der sagt auch, dass das alles ganz gut aussieht mit den Finanzen. So, jetzt ist Uli dran. Uli war ja vor einem Jahr schon mal da. Du durftest ja die erste Folge hier eröffnen und hast uns damals erklärt, was ein VIO ist und was ein VIO so macht. Und jetzt ist ja seitdem ein Jahr vergangen. Was hat denn unser VIO letztes Jahr so angestellt?
Also erstmal noch mal ein Hallo an alle Zuhörer. VIO hat letztes Jahr ein bisschen was angestellt. Und zwar konnten wir endlich wieder unser Nachbarschaftsfest organisieren und feiern. Und zwar in Lenitz auf dem Gelände neben der Gemeinschaftsunterkunft. was eigentlich gleichzeitig auch unser fünfter Geburtstag war.
Glückwunsch!
Das hat, ne?
Yay!
Also, nee, das war eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Das haben wir zusammen gemacht mit dem Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt und hatten ein buntes Programm mit Musik und einem Hobbyautoren, Harald Fleming, der Geschichten vorgelesen hat, die er selber geschrieben hat. Das war für die Kinder eigentlich auch ganz schön. Und dann, Yvonne, du kannst mir gerne auf die Sprünge helfen, haben wir noch das Theaterstück organisiert. Das war jetzt eigentlich so das letzte, ne?
Genau.
Größere Ding. Und zwar hatten wir ja schon im Jahr davor die Truppe von deiner Formation oder eurer Formation hier und die haben das Stück nach Europa aufgeführt in der Nikolaikirche und in diesem Jahr war es dann eine andere Thematik, aber trotzdem auch wieder ein toller Abend. Und zwar ging es um Dietrich Bonhoeffer und Widerstand im Nationalsozialismus. Das haben die beiden wieder, ne, in Eigenregie gemacht, wieder inklusive selbstgebautem Bühnenbild und so weiter mit einer kleineren Leserschule. Wir haben das Ganze wieder für Schulen geöffnet am Vormittag und abends eine, ja, Veranstaltung für alle Interessierten. Ne? Und das war eigentlich auch wieder ganz gut besucht und ein schöner runder Abend.
Ja, das klingt doch sehr gut. Ich war auch dabei und fand es auch sehr gelungen. Wobei man, ich habe ja viele Fotos gemacht. Irgendwie, wenn man mit der Kamera durch die Gegend flitzt, man irgendwie nur die Hälfte mitbekommt, aber hinterher hat man dann umso mehr zu gucken. Ja, das waren, glaube ich, zwei große Projekte, die ja eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen haben, ne? Da geht ja los mit den Fördermitteln und dann muss das ja alles organisiert werden. Und das alles machen wir ja und macht ihr ja ehrenamtlich. Wenn ihr mal so, wenn ich euch jetzt 20 € die Stunde dafür gegeben hätte, was hättet ihr dann verdient im letzten Jahr alleine damit? Also wie viele Stunden?
Viel.
Wie? Okay, müssen wir das noch abrechnen?
Ich denke schon, ja,
Ja.
oder Yvonne? Das wäre doch ganz nett.
Nee, aber was denkt ihr, wie viel Zeit geht dafür drauf, ehrenamtlich sich für so einen Verein zu engagieren und dann auch noch in den Positionen, in denen ihr jetzt seid?
Also das kann man so pauschal, wie gesagt, nicht festmachen. Ne? Das waren zwei zeitaufwendigere Sachen, die beiden Projekte definitiv. Also sowohl, du hast es schon angesprochen, die Vorbereitung, aber man darf auch immer nicht die Nachbereitung vergessen. Da war vor allem Yvonne auch ganz schön mit eingespannt, weil du musst das Ganze ja auch noch abrechnen, ne? Und gucken, ob du von den Fördermitteln was wieder zurückzahlen musst und so weiter und so fort. Und das ist also insgesamt schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich könnte jetzt keine Stundenanzahl sagen, aber so eine Sachen wie dieses Fest oder wie das Theaterstück, das ist schon ein bisschen mehr. Ja, gerade bei dem Fest, wenn dann halt auch noch andere Leute mit dabei sind, ne? Also ein Kooperationspartner oder eine Band oder all sowas, das bedarf ja auch alles einer anderen Art von Abmach und so weiter. Ja, Aufbau, Abbau, da zählt ja schon eine ganze Menge mit rein. Also ich habe da jetzt keine konkrete Stundenanzahl im Kopf, aber vielleicht kann Yvonne da noch was zu sagen.
Nein, ich kann das, also ich kann das tatsächlich nicht in Stunden beziffern. Also wir haben ja schon vor dem Hintergrund, dass jeder von uns mit seinen zeitlichen Ressourcen ja ein wenig haushalten muss, schon geschaut, dass wir das gut stemmen können. Aber so ein Theaterprojekt zum Beispiel, das findet ja an einem Tag etwas geballt mit drei Veranstaltungen statt. Das heißt, man ist auf jeden Fall von früh bis abends diesen ganzen Tag dort involviert und halt auch schon am Vortag, was den Aufbau und dergleichen angeht. Also das heißt, jetzt nur an dem Beispiel des Theaterstücks, da kommt der ein oder andere Tag beziehungsweise die ein oder andere Stunde zusammen.
Und dann kommen ja sicherlich dazu noch diese ganzen Sachen, die so nebenher laufen, ne? Also die Schatzmeisterei hatten wir gerade schon angesprochen, die ganzen ja, Belege beisammenhalten, dann auch hinterher alles irgendwie zusammenstellen, rechnen und zählen und was da so dazugehört. Dann, Uli, du guckst ja auch immer in unsere Postfächer, sei es bei Facebook oder Instagram oder auch unser, ja, E-Mail-Postfach. Da kommt ja auch immer hier und da was an, wo wir uns dann natürlich auch drum kümmern wollen und auch ansprechbar sein wollen. Und mir geht es eigentlich ganz genauso. Also ich könnte jetzt vielleicht für den Podcast sagen, da habe ich so Naja, so gefühlt denke ich mir immer pro Folge etwa 10 Stunden, wirklich mit allem drum und dran, Vorbereitungen und Schneiden und Aufnehmen. Aber ich, ja, sitze da ja auch nicht mit der Stoppuhr daneben. Aber ich finde es halt immer bemerkenswert, das nochmal herauszustellen, dass es eben doch also einen erheblichen Zeitaufwand darstellt, den man quasi in seiner Freizeit hier erbringt und mit dem man eben auch versucht, dann natürlich Sachen voranzubringen. Und das, da können wir uns gerne mal auf die Schulter klopfen. Wenn jetzt jemand Externes hier wäre, der würde bestimmt ganz laut Dankeschön schreien. Aber ist jetzt gerade nicht der Fall, deswegen müssen wir das jetzt mal machen. Ja, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die habe ich aber gerade vergessen. Nein, ich habe eine Ergänzung, was wir letztes Jahr noch gemacht haben. Und zwar, das fällt mir noch ein, wir sind ja als Verein auch, sage ich mal, ein bisschen in Sachen politische Interessenvertretung unterwegs. Einerseits natürlich für das Ehrenamt, andererseits aber natürlich für unsere Schützlinge, also die Leute, die hier nach Deutschland kommen, sei es jetzt aus Fluchtgründen oder auch aus anderen Gründen. Und da gab es ja so einen kleinen Aufschrei letztes Jahr ja, wann war das? Im November oder im Oktober, also im Herbst, glaube ich, als aus Potsdam die Nachricht kam, dass das Integrationsbudget oder die Integrationspauschale, heißt das, glaube ich, wegfallen soll. Das gab dann auch wieder ein bisschen Keilerei da zwischen den Regierungsfraktionen in Potsdam, weil das Finanzministerium von der einen Partei besetzt ist und das Sozialministerium oder Gesundheitsministerium, wo das alles zusammen ist, von der anderen Partei. Und das in diese Integrationspauschale, die ist ja für uns eine wichtige, weil Yvonne, glaube ich, unser Nachbarschaftsfest, was wir jährlich machen, daraus auch finanziert wurde.
Genau,
Und
richtig.
das wäre natürlich dann auch eine intensive Konsequenz gewesen. Jetzt war es tatsächlich so, dass wir dann da auch nochmal Abgeordnete angeschrieben hatten und auch einfach uns dafür eingesetzt haben, dass das ja hoffentlich nicht wegfällt. Und tatsächlich haben wir dann, und das war genau an dem Abend, als das Theaterstück stattfand, da war nämlich auch ein Abgeordneter mit dabei, der mir dann noch zugerufen hatte, ja, das ist jetzt doch vom Tisch und die Integrationspauschale bleibt erhalten. Das hat uns natürlich gefreut und das ist ja auch wichtig, weil wir ja auch nicht die Zeit haben, uns in neue Fördermittelwege immer großartig einzuarbeiten, weil es einfach lange dauert, so einen Fördermittelantrag zu stellen. Jetzt frage ich wieder, jetzt kommt wieder diese Wie-viel-Frage. Yvonne, was denkst du, wie lange du dich hast hinsetzen müssen, um so einen Fördermittelantrag fertigzustellen? Für das Theaterprojekt beispielsweise oder für das Nachbarschaftsfest?
Na, das, also der Fördermittelantrag selbst, muss ich gestehen, das ist gar nicht so schlimm. Und vor dem Hintergrund, dass wir im Moment die gleichen Fördertöpfe angezapft haben, wie auch in den vergangenen 1, 2 Jahren sich die Förderanträge nicht großartig verändert haben, ist das durchaus machbar. Und das sind auch in Anführungsstrichen nur 3, 4 Seiten. Das ist überschaubar. Da gibt es manche andere Förderprogramme, die deutlich umfangreichere Anträge haben. Aber was ein bisschen aufwendig ist, man muss halt immer eine Konzeptskizze dazu entwerfen. Also das heißt, man muss schon sehr umfassend erläutern, was man mit den Fördergeldern vorhat, welche Ziele man verfolgt, welche Beteiligte man involvieren möchte und, und. Das ist eher das, was ein bisschen Arbeit macht. Und ansonsten der Fördermittelantrag, der ist durchaus machbar.
Aber wir sind froh, sage ich mal, dass wir uns nicht an eine neue Förderrichtlinie oder so klammern müssen,
Genau.
ne? Dass das, weil das Einarbeiten, glaube ich, dann schon sehr aufwendig ist. Ich
Genau,
vor.
genau. Und das Schöne, genau. Und das Schöne, wenn ich das ergänzen darf, das Schöne halt bei den Fördermitteln, die wir bisher nutzen konnten, ist der Punkt, dass wir keine eigenen Finanzmittel zur Kofinanzierung einbringen mussten. Also es gibt zum Beispiel eine Fördermöglichkeit durch den Landkreis und dort hat man einen 20-prozentigen Eigenanteil zu erbringen. Und bei den Fördertöpfen und Fördermitteln, die wir bisher nutzen konnten, ist das nicht der Fall. Also das heißt, wir brauchen keine Kofinanzierung sicherstellen.
Wenn wir mal auf das Thema Spenden kommen, welche Rolle spielt das bei uns im Vereinshaushalt?
Also was das Thema Spenden angeht, das ist eine ganz spannende Geschichte, denn wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir einen Spendenaufruf starten, zum Beispiel für ein konkretes Projekt. Wir hatten ja zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020, da hat die Uli ja dieses tolle Projekt des Maskennähens ganz schnell angestoßen, weil die so notwendig gebraucht wurden. Und dazu hatten wir einen Spendenaufruf gemacht. Und da ist es dann immer wieder beeindruckend, wie hoch doch die Spendenbereitschaft ist und dass da dann auch gern gespendet wird, sodass dass wir das für solche Anlässe und Situationen gut nutzen können. Aber den Großteil unserer Finanzierung machen tatsächlich die Fördermittel aus. Und zusätzlich zu den Spendenaktionen, wo wir zu aufrufen, zu den Fördermitteln, gibt es dann noch so Situationen, wo wir ja so Handspenden, Tellerspende nennt man es auch, für uns ja gewinnen können bzw. bekommen. Das ist dann so beim Nachbarschaftsfest, wenn wir unsere Sammeldose aufstellen oder halt auch beim Theaterstück, wenn wir oder bei der Theateraufführung, wenn wir dann am Ausgang um Spenden bitten. Das ist dann auch eine sehr schöne Sache, weil diese Spenden können wir dann halt auch gut für den Verein einsetzen und für das, was wir so vorhaben.
Es folgt jetzt eine Was-wäre-wenn-Frage, die ist mir heute so spontan durch den Kopf gehen, die habe ich mir heute spontan durch den Kopf gehen lassen. Wir machen ja nun beruflich irgendwie alle was anderes als das, was wir im Ehrenamt tun. Was wäre dann, wenn wir das, was wir jetzt ehrenamtlich machen, hauptamtlich tun könnten? Uli, was würdest du dann machen? Was wären für dich so Projekte, die, wenn du richtig viel Zeit hättest dafür, was würdest du da anstoßen?
Also, das ist gar nicht so einfach. Also spontan fiel mir jetzt ehrlich gesagt eine Projektidee ein, die wir schon mal hatten, aus der aber leider nichts geworden ist, die ich aber nach wie vor für viele Menschen, die hier neu ankommen, egal jetzt aus welchen Gründen und von woher, für wichtig halte oder ne, denke, dass die hilfreich sein kann. Und zwar es war das diese Alltagsschule. Ne? Also ich stelle mir dann auf jeden Fall so eine Art, ja, barrierefreie Beratungsstätte vor, wo alle Menschen hinkommen können, ne, egal ob hier geboren oder woanders oder zugezogen oder ne, her geflüchtet, wie auch immer. Und diese Alltagsschule eben in der Hinsicht, dass man mehrsprachige Informationsveranstaltungen zu ganz verschiedenen Themen anbietet. Ne? Das geht dann über Verbraucherschutz, ne, all sowas. Oder wenn ich hier eben neu ankomme, erstmal erklären, wie ist denn hier die ganze Infrastruktur, wenn ich das und das brauche, wo muss ich mich dann melden? Oder diese ganzen Ämter, ne? Was ist wofür und wofür da und was brauche ich wofür, was ist wichtig, brauche welche Art von Versicherung, keine Ahnung, all sowas, ne? Wenn ich jetzt in eine Wohnung ziehe, was muss ich beachten? Mülltrennung, Mietvertrag, Handyverträge. Ich glaube, dass das für viele Menschen, und das, wie gesagt, das ist egal, ob ich jetzt ein geflüchteter Mensch bin oder ein Mensch, der hier geboren ist, das Glück hatte, hier geboren zu werden. Ich glaube, dass es für viele Menschen erstmal ziemlich undurchsichtig ist und auch nicht so einfach, da durchzusteigen. Und es hat vielleicht auch nicht jeder jemanden, der ihm bei sowas hilft, ne? Und da, ja, hätte ich sowas irgendwie schön gefunden und eben auch diesen Gedanken, dass es nicht so separiert ist. Also, ne, ich bin jetzt für Geflüchtete zuständig und im Büro daneben sitzt jemand, der ist für Menschen ohne Fluchthintergrund zuständig, sondern dass man das irgendwie zusammenbringt und damit ja auch eine Brücke schafft und diesen Spagat schafft, dass es gar nicht erst zu irgendwelchen Spaltungen und so weiter kommt. Ne? Das hätte ich irgendwie schön gefunden.
Yvonne, was würdest du machen, wenn du hier volle 40 Stunden die Woche hier reinhauen könntest?
Oh, da würde ich mir zum Beispiel was überlegen in Richtung der Kinder aus geflüchteten Familien. Also so das Thema Nachhilfe könnte ich mir da richtig gut vorstellen, um das halt für geflüchtete Kinder anzubieten, auch gerne mit ihren Freunden, die vielleicht keinen Fluchthintergrund haben, um da halt auch noch einen tollen Austausch hinzukriegen. Ich durfte mal die Erfahrung von einem Kochprojekt machen mit geflüchteten Menschen und würde sowas liebend gerne wieder aufleben lassen, halt einfach als Begegnungsmöglichkeit, als Austauschmöglichkeit mit den unterschiedlichsten Kulturen und natürlich auch, was es dort so in den Ländern so Leckeres zu essen gibt. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Und klar, wir hatten auch mal so anschließend an das, was Uli gesagt hat, so ein Sprachcafé mal im Hinterkopf gehabt, um da halt auch noch mal so eine Begegnungsmöglichkeit für Menschen mit dem unterschiedlichsten Hintergrund zu schaffen. Und genau, wenn ich dafür die ganze Woche Zeit hätte, könnte ich mir das super gut vorstellen.
Na, dann mal los.
Aber das ist ja eigentlich genau das so, ne? Also einerseits so die Hilfe zu geben, die und dann eben auch so darauf zu reagieren zu können, ne? Wenn jetzt Menschen kommen und sagen, wir wünschen uns das und das, aber gleichzeitig halt auch so, was Yvonne meinte, diese offenen Begegnungsräume zu schaffen, was ja in letzter Zeit definitiv leider viel zu kurz gekommen ist, ne? Aus verschiedenen Gründen. Aber ja.
Ich überlege mir gerade, was ich machen würde, und ich würde wahrscheinlich, also man macht ja die politische Arbeit schon Spaß, und ich würde da auch gucken, dass man da auch mehr ins Gespräch kommt. Also sowohl natürlich mit den Abgeordneten des Landtags und, sag mal, die Politik rund um Asyl und Migration ist ja nicht nur Ländersache, sondern geht ja auch auf europäischer Ebene oder eigentlich noch höher los. Da auch mal Gespräche zu führen mit Abgeordneten oder auch mit ja, Mitgliedern einer Regierung, um da so ein bisschen auch die verschiedenen Denkweisen auch zu verstehen. Auch natürlich mit den Ausländerbehörden hier vor Ort, wo wir ja doch immer ja, ein bisschen meckern wollen und können. Aber es gibt ja durchaus auch Dinge, die gut laufen. Es gibt ja auch Dinge, die man vielleicht auch nicht versteht, weil man einfach nicht in dieser Behörde drinsteckt. Und da würde ich, glaube ich, für mich die Zeit nutzen, auch ja, da einfach ein besseres Verständnis zu entwickeln. Und auch, also bei mir war es so, und das geht wahrscheinlich euch ähnlich, wenn man in der Flüchtlingshilfe irgendwie unterwegs ist, dass man ja immer so Menschengrüppchen hat aus bestimmten Nationalitäten. Also man schießt sich so ein auf eine bestimmte Nationalität und lernt dann irgendwie so ein bisschen das Kulturelle dahinter auch kennen und dann dadurch auch die Menschen besser kennen. Ging ja am Anfang los 2015, 16, da ging das ja mit einer Gruppe von Somaliern. Also vorher habe ich von Somalia halt überhaupt keinen Plan gehabt. Und dann war das so ein, ja, ein ganz guter Einstieg auch mal in die Thematik, und jetzt bin ich mehr so in Richtung Iran unterwegs. Also da würde ich im Prinzip auch mehr, ja, Kulturen einfach kennenlernen wollen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da irgendwo hinfahre. Das ist wahrscheinlich in den meisten Ländern auch nicht unbedingt zu empfehlen, dahin zu fahren, aber eben die Menschen einfach kennenzulernen. Ja, so sähe meine 40-Stunden-Woche bei Willkommen in Oranienburg aus, glaube ich.
Ich glaube, was noch ein ganz guter Punkt wäre, ist, wenn man das hauptamtlich macht, irgendwie Einfluss zu nehmen, dass die Menschen nicht mehr unbedingt nur in diesen Sammelunterkünften untergebracht werden, sondern dass man irgendwie dafür sorgt, dass sie ja in jedem Wohnhaus, so, ne, also dass man halt ganz zwanglos auch in der Nachbarschaft irgendwie zueinander findet, das würde ja vieles einfacher machen.
Ja,
Und dass möglichst wenig Kinder in diesen Heimen aufwachsen.
glaube auch immer eine
Genau, das
ganz
war.
zentrale Forderung auch des Flüchtlingsrats hier in Brandenburg, die sich da ja auch für stark machen. Und ja, gut, dann kommt man immer wieder ganz leicht auf diese Diskussion mit der Wohnungspolitik, und wir haben ja keine Wohnung und so weiter. Das hatten wir ja auch schon des Öfteren mal diskutiert, aber ich finde auch, das darf halt keine Ausrede sein, um da ja, die Menschen unter solchen Bedingungen leben zu lassen. Und wir hatten ja letztes Jahr eine sehr interessante Podcast-Folge mit Simone Tetzlaff, die ja seit vielen, vielen Jahren auch geflüchtete Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund berät. Und ich finde, sie hat ein sehr lebhaftes Bild auch gegeben, gerade was Kinder angeht, so in Gemeinschaftsunterkünften während der Corona-Pandemie. Und ich weiß noch ganz genau, wie sie gesagt hat, da gibt es Kinder, die sind in diesen Gemeinschaftsunterkünften geboren oder hineingeboren worden und auch dort eingeschult worden. Also die im Prinzip seit über 6 Jahren da leben, und hier in Lehnitz zumindest die Gemeinschaftsunterkunft, so wie ich sie in Erinnerung habe, da waren die Wände auch so dünn. Also ich war dann ehrlich gesagt froh, wenn ich wieder raus war, weil das doch irgendwie eine extreme Belastung ist, und man sich da vorstellt, man lebt da wirklich ja, viele Jahre drin, dann ist das einfach kein Zustand, definitiv.
Auf
Ja.
jeden Fall.
Jetzt ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen, wenn ihr, weil auch das ist ja, gehört ja zu unserer Arbeit. Wir treffen auf Menschen, die, oder es gehört zu unserem zu unserer ehrenamtlichen Arbeit. Wir treffen auf Menschen, die nicht unsere Sprache sprechen und wir sprechen nicht ihre Sprache. Wenn ihr jetzt in die Hände klatschen könntet und ihr könntet dann eine Sprache, super, klasse, toll, welche wäre das?
Oh, das wäre, bei mir wäre es auf jeden Fall Arabisch. Ich glaube, das ist eine super schwere Sprache. Klar haben hier und da der ein oder andere schon mal versucht, mir das eine oder andere Wort beizubringen. Das einzige Wort, was ich mir merken und übersetzen konnte, war Patata, aber es ist auch nicht allzu schwer. Das heißt Kartoffeln und lässt sich relativ gut aus dem Englischen ableiten. Aber bei so vielen anderen tollen Worten, ich konnte sie mir nicht merken. Also das wäre echt noch mal eine Herausforderung.
Schufi
Mafishi, ja, das war das Erste, was ich gelernt habe. Was gibt's Neues? Nix.
Genau.
Und was ich dann auch, also ich habe zumindest mal angefangen, ein bisschen Arabisch zu lernen, also die Buchstaben dann gelernt und war dann ja auch oft zu Besuch bei einer syrischen Familie, die mich auch immer sehr herzlich bewirtet hat. Und ich musste dann aber schnell lernen zu sagen, das ist lecker und vor allem auch zu sagen, das reicht. Mabedi. Also, dass dann der Zustrom an Essen und Getränken dann irgendwann mal stoppt, weil sonst platzt
Ist
man
auf jeden Fall
irgendwann.
eine sehr nützliche Vokabel, ja.
Absolut, ja, absolut. Und das habe ich auch seitdem nicht mehr vergessen. Uli, welche Sprache möchtest du gerne von hier aus
Wäre
gleich können?
tatsächlich, das wäre tatsächlich auch Arabisch. Und ich fände irgendwie, also wenn ich mir das so angucke, ne, gerade so in Ländern wie Eritrea, ne, wie viele kleine Sprachen es dann noch in diesen ganzen Ländern so gibt, sowas fände ich halt auch noch spannend, wenn man da in so eine kleine Nische nochmal reingeht und dann so eine kleine Sprache von so einem kleinen Stamm irgendwie nochmal sprechen könnte. Aber ja, ich weiß immer nicht, Persisch hört sich auch immer schön an, aber das habe ich immer nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Nee, hatte ich auch nicht früher und ich wusste auch, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, auch nicht, wie das klingt. Ich weiß noch, dass wir vor 6 oder 7 Jahren eine Veranstaltung hatten in Lenitz, wo ich weiß, kann auch sein, dass das unsere Nagis war, die da gesungen hat, auch auf Persisch. Und da war das erste Mal so, da hat dann irgendjemand zu mir gesagt, ja, das ist Persisch. Und das war so für mich so der erste Aha-Moment, die erste Berührung mit dieser Sprache. Jetzt kann ich sie ja selber auch ein bisschen, aber es ist noch ein langer Weg bis zur Perfektion. Ich möchte also am liebsten auch da in die Hände klatschen und dann läuft das alles. Aber ich kann sagen, dass sie sehr, sehr melodisch ist. Also sie hört sich sehr schön an und ich höre das auch sehr gerne. Und die Perser leben ja auch sehr von so Redewendungen und ist auch sehr blumig. Also es gibt so, wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, so bei Telefonaten oder auch einfach so Begegnungen wird halt öfter mal gesagt, ich opfere mich für dich. Das ist halt so, als wenn wir sagen, ja, weiß ich nicht, was
Mach
wir
es
so
gut.
sagen, mache gut, ja, keine Ahnung. Also das, und das, ich musste da immer so ein bisschen schmunzeln. Das ist so viel Leidenschaft so auch in den Worten, was uns Deutschen ja manchmal so ein bisschen ja, abgeht, sage ich mal. Und das macht die Sprache irgendwie schön. Das macht sie aber auch herausfordernd, weil man ja neben den Vokabeln, die man eins zu eins übersetzen kann, eben auch ganz viele Redewendungen lernen muss. Aber wenn man es dann drauf hat und die ein oder andere kriege ich dann auch schon hin. Und wenn ich dann mal in einer Gruppe von Iranern bin und das dann mal fallen lasse, dann, oh, dann ist das große Staunen. Das ist dann immer auf jeden Fall ein ich sage mal, ein Herzöffner, wenn man dann auch ein bisschen die Sprache der anderen spricht, weil das ja auch zeigt, dass man, ja, dass man auch Lust hat, ne, das mein Gegenüber zu verstehen. Und ich glaube, da geht auch ganz viel über die Sprache. Ja, jetzt haben wir ganz viel geträumt. Jetzt gucken wir einfach mal in das Jahr, was jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit angefangen hat. Da können wir an dieser Stelle auch nochmal ein frohes Neues wünschen, weil es ist heute zwar der 20. Januar, wo wir es aufnehmen, aber ich ziehe das immer durch bis Ende Januar, also insofern auf gute Gesundheit im neuen Jahr. Und was liegt denn so an im Vereinsjahr 2022? Wer möchte anfangen? Uli muss anfangen.
Okay. Also eigentlich hatten wir uns auf die Fahne geschrieben, unsere Ausflugsreihe nochmal aufleben zu lassen und dann im anderen Motto. Wir hatten zuletzt 3 Ausflüge gemacht in 3 verschiedene Museen bzw. Ausstellungen in Berlin, ne? also ganz grob gefasst zum Thema deutsch-deutsche Geschichte. Und wir wollten das ja dann ganz gerne mal so machen, dass wir mit diesen oder durch diese Ausflüge hier die Heimat ein bisschen kennenlernen und das Ganze dann eben eher so auf die sportliche Art Ausflüge in die Natur machen. Ja, das, also das fände ich sehr schön, wenn wir das dieses Jahr unter den gegebenen Umständen irgendwie hinkriegen könnten. Und dann möchte ich mal behaupten, dass eventuell noch mal ein Theaterstück auf dem Programm steht, ganz mit einigen Fragezeichen, wahrscheinlich noch Yvonne, ne?
Genau, also da sind wir weiterhin in engem Kontakt mit der Theatercrew Eure Formation, die neben den beiden Theaterstücken, die sie bisher in Oranienburg gespielt haben, noch ein drittes im Repertoire haben. Da müssen wir aber ein bisschen schauen, inwieweit das zu uns als Verein passt und wir das tatsächlich organisieren können. Und von daher steht es noch nicht ganz fest.
Ja, und unser Nachbarschaftsfest auf jeden Fall wieder, ne? Das wäre schön. Ja, und ansonsten sind wir da auch offen für Ideen. Und ich meine, das Jahr hat jetzt erst angefangen und unsere nächste Vorstandssitzung steht noch aus. Da werden wir sicherlich noch mal kreativ werden und uns zusammensetzen und uns was Schönes überlegen.
Und
Ne?
wir haben, glaube ich, dieses Jahr auch noch einen ganz offiziellen Part, den wir wieder erledigen müssen. Ne? Alle 2 Jahre grüßt die oder grüßen die Vorstandswahlen. Das heißt, auch da muss wieder neu gewählt werden. Aber ich hoffe,
Mögen die Kandidaten in Scharen kommen?
ja, wie immer werden sie Schlange stehen, gerade auch für das Amt der Schatzmeisterin. Yvonne, wirst du dich wahrscheinlich vor Konkurrenz wieder nicht retten können. Klar.
Ich bin gespannt.
Aber ich kann jetzt für mich nur sprechen und hoffe natürlich, dass ihr wieder beide antreten werdet und dann, glaube ich, werden so um die 100% der Stimmen auch euch wieder zufliegen. Da bin ich doch relativ sicher und ich freue mich auch, wenn ihr das weitermacht. Ich werde weiterhin auch gerne Kassen prüfen. Das kann ich schon mal auch vorausschicken.
Das ist doch schön.
Ja, ich bin eigentlich schon am Ende meines Fragenzettels hier angekommen. Insofern können wir jetzt einfach noch ein bisschen plaudern. Ich will natürlich noch vorausschicken, dass wir auch hier mit dem Podcast natürlich weitermachen wollen. Ich hatte ja gehofft, dass wir im letzten Jahr noch auf 10 Folgen kommen, aber wie es immer so ist, das Ehrenamt ist schwer planbar. Und dann müssen ja auch die Leute, die man für ein Interview anfragt, auch dann zeitlich verfügbar sein. Das hat nicht immer geklappt, aber ich denke, mit 8 Folgen in einem Jahr, in dem Jahr, wo wir das gestartet haben, können wir doch ganz zufrieden sein. Also ich bin es zumindest. Und insofern haben wir auch für dieses Jahr da schon einige Ideen. Wir haben auch einen prominenten Gast dann bald dabei. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Aber ist auf jeden Fall auch oder wird sicherlich auch ein spannendes Gespräch. Und ja,
Hast doch
gibt da.
heute schon zwei prominente Gäste am Start.
Ja, okay, das stimmt, hast du recht. Noch ein bisschen prominenter, wo man vielleicht auch im Rest von Deutschland sagt, oh, kenne ich.
Geht denn das?
Geht denn das? Ja, es ist schwierig, aber
Ja, ja.
es geht.
Okay,
Es
bin
geht.
gespannt.
Ja. Möchtet ihr noch was in das Mikrofon sagen? Habt ihr noch ein Thema, was euch auf dem Herzen brennt, worüber ihr noch sprechen möchtet? Möchtet ihr mich was fragen? Ich bin ja immer der, der Fragen stellt. Ihr könnt mich auch was fragen.
Also ich hätte tatsächlich noch was, das ist jetzt keine Frage an dich, Dennis, aber da fällt mir
Schade.
bestimmt auch noch was
Dann
ein.
schneiden wir es raus.
Ja, natürlich. Es hat ja vor kurzem oder Ende des letzten Jahres in Lehnitz ein Nachbarschaftstreff aufgemacht. Der wird organisiert von der PUR GmbH und da ist eine ganz engagierte Frau, die das sozusagen dort betreibt und ja, bestimmte Sachen eben anbietet. Und da hatte ich vor kurzem die Anfrage bekommen, ob wir noch Spielsachen, ne, oder Schulmaterialien, also was haben, womit man Kindern eine Freude machen kann. Und das wäre jetzt sozusagen der Aufruf an alle lieben Menschen, die uns hier zuhören, wenn ihr oder sie noch was habt, wo ihr denkt, darüber könnten sich kleine Kinder, Schulkinder freuen, dann immer her damit. Wir leiten das gerne weiter und organisieren da auch gerne wieder, ne, so einen kleinen Spendenaufruf. Da würden sich auf jeden Fall alle Beteiligten sehr freuen. Und wir haben uns auch gefreut, dass es diesen Nachbarschaftstreff dort jetzt gibt. Das ist eine ganz gute Sache. Das ist auch, wie gesagt, auch, ne, was ich vorhin schon angesprochen habe, offen für alle. Ne? Also das ist jetzt nicht explizit für Geflüchtete. Viele Geflüchtete fragen sich dann immer, kann ich da hingehen? Ist das für mich? Und viele Nicht-Geflüchtete fragen sich, ist es jetzt nur für Geflüchtete? Da kann jeder hingehen, das ist vollkommen egal. Und da werden eben auch so Nachhilfsangebote gemacht oder eben auch für Muttis, ne, oder für Eltern und Kinder. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden diese Sachen auch entsprechend angepasst, wie die Nachfrage ist, ne? Also wenn da jetzt Leute hingehen und sagen, ich möchte jetzt einfach nur mal so eine kleine Gesprächsrunde machen und wir setzen uns mit einer Tasse Kaffee hin und unterhalten uns alle mal, dann kann das auch stattfinden. Das ist relativ flexibel, das Angebot.
Wenn man jetzt da was hat zum Spenden oder zum Abgeben, wo sollte man sich dann melden? Direkt dahin bringen oder so hier über Willkommen in Oranienburg das einfach?
Ja, ich hätte jetzt gedacht, können sich einfach bei uns melden, ne? Entweder über Facebook uns eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail an kontakt@vio-ev.de und dann können wir das regeln und dann können wir auch einen Termin ausmachen, ne? Oder eine Übergabe sagen, wo wir uns treffen, wann wir uns treffen und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das in gesammelter Runde dann der PUR übergeben.
Ja, also ein Aufruf, die Zimmer leer zu räumen und
Genau, sortiert alle kräftig
sortiert
aus.
alle kräftig aus. Genau, das ist ja wunderbar, ist auch eine schöne Sache.
Ja.
Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich vorher gesagt habe, aber
Na, du hattest uns ein wenig die freie Bühne gelassen zu etwas,
stimmt.
was wir schon immer sagen wollten.
Stimmt, bitte. Ihr seid gefragt jetzt.
Na, nach dem Spendenaufruf für die schönen, tollen Spiel- und Schulsachen würde ich einfach noch die Gelegenheit nutzen wollen, wer uns bei der Idee der Ausflüge und der Ausflugsreihe unterstützen möchte, ist natürlich auch herzlich willkommen. Und das muss gar nicht schwere Arbeit sein, sondern wer Ideen hat, wer sagt, ich möchte gerne mitkommen oder ich habe jemanden, der auf jeden Fall an sowas Interesse hat und mitkommen möchte. Und wie gesagt, wer so eine tolle Idee hat, wo man hinfahren kann, was ein bisschen in die ländliche brandenburgische Provinz oder vielleicht auch darüber hinaus geht, der kann sich unter den gleichen Kontaktmöglichkeiten, die Uli schon gesagt hat, gerne bei uns melden.
Ich habe eine Idee. Ich finde ja das Brisetal immer sehr schön. Das ist ja nicht weit
Ja.
ab von hier, aber es ist immer eine. Ich war da vor, weiß ich nicht, 3 Jahren das erste Mal. Ich dachte, was für eine Welt. Das hier vor der Haustür. Also, das wäre ja
Echt
eine schöne
toll.
Sache, ja, aber es gibt bestimmt noch ganz andere verborgene Naturparadiese hier bei uns in der Umgebung.
Ist
Genau.
notiert.
Ist notiert, wunderbar.
Ja, so haben wir die erste Idee schon eingesammelt. Danke, Dennis.
Ja, wunderbar, sehr schön, sehr schön. Dann gilt natürlich das Gleiche auch für Ideen für den Podcast. Auch da sind wir natürlich offen. Mit wem können wir sprechen? Uli, du hast ja schon einige Vorschläge gemacht, die ich mir auch schon aufgeschrieben habe. Und ich versuche da auch dran zu bleiben. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir auch dieses Jahr wieder mindestens 8 Folgen, vielleicht schaffen wir ja auch ein paar mehr, da
Also,
raushauen können.
die liebe Nesrin steht auf jeden Fall bereit. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Die ist ja jetzt vor kurzem gerade Mutti geworden. Also im letzten Jahr. Aber ne, freut sich darauf, zu Gast zu sein. Und dann hat sich ja jetzt vor kurzem wahrscheinlich noch was ergeben, Dennis. Du hattest mit Friederike Moormann, glaube ich, schon Kontakt. Da geht es ja um so ein, oder das geht so ein bisschen um das KZ Oranienburg und so eine Art, ja, Erinnerungsspaziergang durch die Stadt, dass man so ein bisschen die ja, Tatorte klingt, also, ne, also die historischen Orte in Oranienburg beleuchtet und das eben mit Hilfe eines Spaziergangs ablaufen kann und da Sachen erfährt. Und die sind auf unserem Podcast aufmerksam geworden und werden da eben auch an so einer kleinen Kooperation sehr interessiert. Das finde ich auch nochmal eine spannende Sache.
Ja, genau. Da sind wir auf jeden Fall im Gespräch. Schon morgen gibt es da einen kleinen Austausch. Und zu dem KZ Oranienburg, immer wenn ich von dem erzähle, sage ich dann immer noch dazu, das ist nicht das KZ Sachsenhausen oder nicht die Gedenkstätte
Richtig.
Sachsenhausen. Ich glaube, das kann man auch an dieser Stelle nochmal dazu sagen, weil das vielleicht auch nicht so richtig bewusst ist, ne? Dass das zwei unterschiedliche Orte sind, die hier zwar in der gleichen Stadt sind, aber es ist eben nicht zu verwechseln. Und ich glaube, das KZ Oranienburg war auch nur relativ kurz auf der Bildfläche, ne? Das hat nicht lange
Ja.
existiert und heute existiert, glaube ich, auch nur noch eine rote Backsteinmauer mit einer Gedenktafel und das war's dann, ne? Und dieser Audiowalk soll das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken. Insofern ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt.
Ja, auf jeden Fall. Im Moment ist ja da gerade die große Baustelle vom Lidl-Supermarkt und eigentlich geht so dieser Gedenkort immer absolut unter, ne? Also selbst wenn die Baustelle da jetzt nicht wäre, ist es kriegen das Menschen, die das nicht unbedingt auf dem Schirm haben oder nicht wissen, dass dort dieses KZ war, eigentlich nicht wirklich mit. Und wenn man da auch dran vorbeiläuft, man nimmt eben oder hat früher wahrgenommen, früher war ja die Polizeizentrale noch daneben. Und genau zwischen Lidl und der Polizei war eben eine Bank, diese Mauer, von der du gesprochen hast, und diese eine Gedenktafel, was ja auch schon ein Kampf war, dass die dort hinkommt. Und insofern, wenn man sich auch überlegt, dass es war nur eine, ich glaube, es existierte nur 2 Jahre, aber es war halt ziemlich in der Anfangszeit des Nationalsozialismus und auch eines der ersten KZs überhaupt, dann ist das einfach zu wichtig, als dass das so untergeht. Und insofern ist das ein sehr wichtiges Projekt, finde ich.
Ja.
Auch um die Brücke zu schlagen zu ja, Abendspaziergängern und Co., die ja bis heute durch die Stadt laufen und sich leider immer größerer Beliebtheit erfreuen, sollte man da auf jeden Fall nochmal aufmerksam machen.
Absolut. Umso spannender ist es, dass wir ja dieses Jahr hoffentlich auch eine Folge unseres Podcasts produzieren können mit einer Zeitzeugin aus der ja, damaligen NS-Zeit, Regina Steinitz, die jetzt ich glaube, Anfang 90-jährig in Israel lebt und ich bin über meinen Geschichtslehrer, meinen ehemaligen Geschichtslehrer, Herrn Starke, der ja auch hier lange Zeit Direktor vom Oberstufenzentrum in Oranienburg war, schöne Grüße an dieser Stelle, auch auf die Person aufmerksam geworden und er wird da auch den Kontakt herstellen oder hat es vielleicht schon. Und ja, ich freue mich da sehr auf das Gespräch. Ich habe jetzt das Buch bekommen, das sie geschrieben hat, wo es vor allem um ihre Kindheit in Berlin geht. Und sie dann eben auch berichtet, was da so ja vorgefallen ist, ihr auch persönlich vorgefallen ist. Da bin ich sehr gespannt und ja, bin natürlich auch innerlich irgendwie aufgeregt, weil das ein ganz anderes Gespräch ist irgendwie als das, was wir jetzt hier führen, so einigermaßen locker. Aber, also ich bin dankbar, dass ich sowas mal machen kann, weil wir ja doch auf eine Zeit zugehen, wo solche Zeitzeugen eben irgendwann nicht mehr da sind und ich habe jetzt auch immer mal wieder von Projekten gelesen oder Dokus gesehen, wo man sich damit natürlich auch sehr intensiv auseinandersetzt. Was ist, wenn solche Zeitzeugen nicht mehr da sind und wie geht man dann damit um? Weil die Menschen sind jetzt eben 90 aufwärts. Ja, das sehen wir ja auch bei diesen Gerichtsprozessen, die es noch gibt, um Täter aus der NS-Zeit, die eben dann auch mit 95 Jahren irgendwie noch verknackt werden, zu Recht, völlig zu Recht, aber.
Absolut.
Man fragt sich irgendwie, wo sind die denn alle vorher abgeblieben? Also das ist alles so ein bisschen komisch und man muss sich irgendwie jetzt darauf vorbereiten, dass die Menschen eben, die noch berichten können aus dieser Zeit und auch sagen können, wie es angefangen hat, weil wir ja doch manchmal vielleicht dazu neigen, dass das, was wir jetzt so sehen, auch in Parlamenten, auch mit dem, was mit der AfD so eingezogen ist und jetzt auch mit verschiedenen anderen Bewegungen, dass das manchmal so ein bisschen vielleicht verharmlost wird. Aber ich glaube, wenn man in einer Zeit aufgewachsen ist von ja, Anfang der 1930er Jahre oder davor, dann weiß man vielleicht, dass es auch nicht viel anders da angefangen hat und dass es dann ganz schnell gehen kann, dass es eben doch extremer wird. Also da freue ich mich auf jeden Fall auf das Gespräch und bin da auch sehr froh, dass wir das ja machen können. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Beitrag nochmal hier in unserer Reihe. Und dann ja, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall wieder ein paar spannende Folgen auf den Weg bringen können. Wir schweigen.
Nee, ich habe gerade nochmal so darüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast, dass es gibt ja diese Zeitzeugendatenbanken sozusagen, wo man Audio- oder Videoaufnahmen hat, wo die Menschen eben darüber, eben genau aus dem Grund, weil sie es ja nicht für auf ewig können, selber oder ne, live in Farbe darüber zu berichten, wo man das eben aufgezeichnet hat, das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, sowas ne, für die Nachwelt festzuhalten, aber es ist auch nicht das Gleiche. Und das merkt man auch gerade bei Schülern, dass das nochmal eine ganz andere Kraft hat, wenn da wirklich jemand vor ihnen sitzt, den, ne, also ein echter Mensch, den die sehen, den die auch selber jetzt noch was fragen können und der dann von dieser Zeit erzählt und von den Erlebnissen. Ich meine, Man darf auch nicht vergessen, es rückt halt immer alles weiter in die Ferne und ist immer alles viel weiter weg. Und deswegen fällt es den Menschen ja auch schwer, da Zusammenhänge zu sehen zwischen damals und heute und auch Parallelen zu dem, was Geflüchtete in ihren Heimatländern erleben. Und diese Brücke muss man ja irgendwie immer, oder finde ich wichtig, dass man die schlägt, ne? Dass man das sozusagen aufrechterhält und darauf aufmerksam macht, dass es da durchaus einige Parallelen gibt.
Ja, und das kann man ja durchaus, ich erinnere mich gerade an einen Film von Anfang der 2000er, ich glaube, der ist jetzt so ziemlich genau 20 Jahre alt, Der Pianist mit Adrian Brody in der Hauptrolle, und der hat ja auch sehr, ja, das war auch sehr intensiv und sehr authentisch alles dargestellt, und vor allem, aber was ich an dem Film halt in Erinnerung habe, ist eben dieser schleichende Prozess, also die haben das ganz gut dargestellt, diesen schleichenden Prozess dieser, ja, dieser Stimmungsmache am Anfang und dann eben auch immer, wie dann die Nazis auch in den Gesetzen immer mehr eben die jüdische Gesellschaft rausgedrängt haben, ne, bis das dann am Ende ja in den Holocaust und in die Vernichtung dann gelaufen ist. Das wird da eigentlich ganz gut dargestellt. Und was so traurig ist auch an diesen Situationen, und ich glaube, das ist auch, hat auch nach wie vor ist das aktuell, weil man wahrscheinlich die Menschen, die flüchten und die sich so einer Situation, sei es jetzt Krieg oder Verfolgung, irgendwie gegenübersehen in ihren Heimatländern, weil die wahrscheinlich auch sitzen werden und sagen, ach naja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und wenn ich noch ein bisschen warte, dann vielleicht geht das dann alles vorbei. Und das gab es in dem Film auch, und wir wissen, wie es ausgegangen ist.
Ja, genau, das ist es eben. Ne? Das muss man sich ja selber auch fragen. Also ich habe mir schon mal so die Frage gestellt, was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt hier in so einer Situation wären? Ich meine, die Menschen in Syrien haben vorher wahrscheinlich auch sich nicht träumen lassen, dass sie so schnell sowas ereilt. Und da muss man sich ja schon mal damit auseinandersetzen, was würde ich denn tun? Wohin würde ich gehen? Würde ich weggehen? Wie lange wartet man? Man weiß ja nie, was kommt. Und ich glaube schon, dass es unheimlich schwer ist, die Heimat zu verlassen. Also es kommt vielleicht darauf an, wie verwurzelt man so ist, aber ich würde mal schon behaupten, dass es für die meisten von uns nicht einfach ist. Vor allem, wenn man dann noch Kinder hat. Und dann eben ist nicht nur die Frage, möchte ich jetzt gehen oder kann oder ne? Kann ich mir vorstellen, dass das noch schlimmer wird, sondern auch die Frage, kann ich gehen? Kann ich mir das überhaupt leisten? Und wenn ja, wo gehe ich denn hin? Wenn in Europa sowas passiert, es wird nichts nützen, dann nach Polen zu gehen oder nach Frankreich, ne, den Weg, den man irgendwie noch so bewältigen kann, dann musst du schon eine weitere Strecke auf dich nehmen, um dich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das kostet alles Geld, dazu brauchst du die entsprechenden Mittel und dann musst du eben auch noch die Zeit abpassen, dass Grenzen offen sind, dass du reisen, also reisen, ne, dass du flüchten kannst und das sind ja alles Fragen, die einen dann so überkommen. Das fängt eben bei sowas an wie, was nehme ich mit wie viel Gepäck kann ich denn dann überhaupt los, ne? Und wenn man sich dann jetzt auch mal so in Menschen gerade jetzt, ne, aktuell hineinversetzt, die an der belarussischen Grenze festsitzen, schon seit gefühlten Ewigkeiten oder die als das Lager in Moria auf den, ne, griechischen Inseln gebrannt hat, all sowas. Das ist eine furchtbar unmenschliche Situation und wir sitzen letztendlich hier im Trockenen und im Warmen und es gibt dann Menschen, die dann sagen, wir können das nicht leisten, denen zu helfen oder dieser tolle Ausspruch aus dem letzten Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist so, diese humanitären Katastrophen, die sollten sich nicht wiederholen dürfen, ne? Aber das Ausmaß der Hilfe, was wir hier 2015 erlebt haben, war aus meiner Sicht eigentlich ein ziemlich tolles und ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht unbedingt gedacht, dass sowas möglich ist. Und ich finde das schon bezeichnend, dass dann gesagt wird, das darf sich nicht wiederholen und dass man es nicht darauf reduziert und sagt, solche Menschen in solche Situationen zu bringen, das ist es, was sich nicht wiederholen darf, ne? Aber die Solidarität, den Menschen zu helfen, die muss immer da sein.
Ja.
Denn wie gesagt, wenn es uns mal so geht, ich würde auch wollen, dass mir jemand hilft, ne, und mich nicht da irgendwo im Niemandsland verrecken lässt. So ist es ja letztendlich.
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich so sagen. Ich denke auch an die Menschen, die da jetzt an der belarussischen Grenze sind. Und ich denke mir halt, wenn wir jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf der Straße bin und ich falle irgendwie um und werde ohnmächtig, dann kommt sofort ein Krankenwagen und also da ist höchste Alarmstufe und lieber auf Nummer sicher gehen. Und ich frage mich halt, dieses Prinzip muss man doch eigentlich auch auf andere Menschen irgendwie übertragen. Und das ist für mich sowas, was so unverständlich ist. Vielleicht hinkt der Vergleich auch irgendwo, weil es natürlich auch um ganz andere Mengen an Menschen geht, sage ich jetzt mal so ganz trocken, aber Irgendwo frage ich mich, ob wir nicht diese, ja, mit dieser Sirene im Hinterkopf eigentlich uns um diese Themen auch kümmern müssten. Ist ja genauso mit dem Klimawandel oder mit anderen Sachen. Da kann man ja sich diese Fragen auch stellen. Also, und in dem Zusammenhang ärgert mich auch ein Wort, was ich immer mal wieder höre, sei es jetzt im politischen oder in den Medien, das ist nämlich die illegale Migration. Und da frage ich mich, naja, was ist denn illegale Migration? Also ich meine, ich habe Genfer Flüchtlingskonvention und sowas alles, ja, und steht da drin, da ist das ja erkannt, dass ich eben vielleicht, dass es Menschen gibt, die flüchten müssen, ja, weil es einfach nicht, weil sie verfolgt werden oder weil sie der Krieg verfolgt. Und dann finde ich es irgendwo, ja, respektlos und unmenschlich, von illegaler Migration zu sprechen, nur weil irgendwann mal jemand eine Grenze gezogen hat, die ja auch sehr willkürlich entstanden ist, ja. Ich denke jetzt so an die Grenzen in Amerika, da gibt es ja manchmal so Länder, die Bundesländer, die sind einfach nur so ein Quadrat. So, das heißt, da hat sich also einer mal hingesetzt und gesagt, das ist jetzt Ohio oder das ist jetzt hier, oder bei uns, das ist jetzt Brandenburg und das ist Sachsen. Und wenn du halt die Grenze übertrittst, dann bist du halt illegal migriert. Und das ist was, was irgendwie nicht in meinen Kopf rein möchte. Ich weiß auch
Kein Mensch
nicht,
ist illegal.
kein Mensch ist illegal, genau. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Schlussspruch. Wir, ja, haben über vieles gesprochen, was der Verein so gemacht hat im letzten Jahr, was noch vor uns liegt, und ich denke, die Themen gehen uns nicht aus. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und dass ihr ein bisschen erzählt habt aus eurem Ehrenamt. Und ja, ich drücke euch und ich drücke uns weiterhin die Daumen, dass wir damit mit Kraft und Energie bei der Sache sind. Ich bin da ganz zuversichtlich und ja, freue mich dann auf die nächsten Begegnungen. Wer hier sich zum Podcast äußern möchte, kann das wieder auf den üblichen Wegen tun. Wir haben unsere E-Mail-Adresse podcast@vio-iv.de. Wir können über Instagram Kontakt aufnehmen, über Facebook, all die Möglichkeiten, die es da immer gibt, auch für Anregungen und Kritik und so weiter. Da seid ihr gerne herzlich eingeladen, euch ja zu melden. So,
Eine Sache hätte ich
ja.
tatsächlich noch,
Bitte.
bevor du dich dann gern auf Persisch opfern darfst, zum Abschluss. Auf unserer Facebook-Seite findet ihr einen Link zu einer Petition, die ihr gern unterzeichnen könnt, wenn ihr denn mögt. Und zwar, was wir vorhin schon angesprochen hatten, gibt es ja hier jeden Montag diese, ja, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, die Querdenker, Anti-Corona, wie auch immer, Proteste. Und es haben sich Menschen zusammengesetzt aus dem Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt und haben sich überlegt, dass man das irgendwie nicht einfach so stehen lassen kann, dass hier immer mehr Menschen, ja, unter einem falschen Vorwand oder unter einem Deckmantel, ne, durch Oranienburg marschieren, demonstrieren und gegen etwas sind, aber gleichzeitig keine wirklichen Alternativen aufzeigen, für die man denn sein kann. Und das ist immer einfach, ist einfach nur Anti zu sein, aber dann eben, ne, kein Alternativprogramm irgendwie in der Hinterhand zu haben. Da war dann eben die Überlegung, ja, was macht man denn? Macht man eine Gegendemonstration? Das ja, wertet dann solche Leute eigentlich ja immer nur noch auf. Und da gibt es eine Petition für den stillen Protest oder die stille Solidarität. Und wenn man die unterzeichnet, dann erklärt man sich sozusagen solidarisch mit all den Menschen, die natürlich unter der Pandemie leiden. Kenne niemanden, der nicht irgendwas zu erleiden hatte, seit wir in Lockdowns und so weiter leben. Das betrifft ja jeden, das geht ja jeden was an, ob privat, Schule, beruflich, wie auch immer. Ja, und wenn man das sozusagen unterzeichnet, dann zeigt man seine Solidarität, dass irgendwann diese ganzen Einschränkungen wieder aufgehoben werden müssen. Das wäre schön, aber im Moment müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Ganze so durchstehen. Aber deswegen ist man, ne, kein Querdenker und lässt diese Leute nicht einfach so protestlos da durch Oranienburg ziehen. Man zeigt einfach, dass es in Oranienburg auch noch andere Menschen gibt und dass die mehr sind als die, die da jeden Montag langlaufen. Also insofern geht auf unsere Facebook-Seite und unterschreibt das sehr gern.
Das nehmen wir gerne mit. Yvonne, magst du noch was sagen zum Abschluss?
Ihr habt jetzt schon so schöne Abschlussworte gefunden. Also sowohl Uli nochmal mit ihrem Aufruf als auch du, Dennis. Ich habe da tatsächlich gerade nichts zu ergänzen. Genau.
Kannst du noch so einen Kalenderspruch sagen?
Oh, die weisen Worte von der ältesten Frau hier in der Runde. Alles klar, Dennis.
Nein, nein, nein. Sowas wie Konfuzius sagt oder sowas. Dachte ich, kommt jetzt.
Nee.
Nee, gut.
Wir können das doch so machen, dass du uns jetzt beibringst, was das mit den Opfern heißt, und wir versuchen das dann irgendwie auch einmal.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob das der richtige Anlass hier ist, das zu sagen. Also auf Persisch heißt es Qurbanet Bayram. Das ist aber schon ein sehr leidenschaftlicher Ausdruck, würde ich sagen. Also das würde man wahrscheinlich nicht. Also Qurbanet allein heißt einfach nur Danke, aber mit den Bayram da hinten dran ist es schon ein wenig persönlicher, würde ich sagen. Insofern weiß ich nicht, ob wir hier damit vielleicht
Okay.
den Rahmen damit sprengen. Aber jetzt habe ich es einmal gesagt.
Dann sagen wir einfach Shukran und dann
Genau.
haben wir
Verabschieden
dir auch
uns
gedankt.
in den schönen verschneiten Abend. Euch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.